Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Die Themen. Die CVP will die öffentlichen Schulen stärken und spricht sich gegen eine freie Schulwahl aus. In Thailand bleibt die Lage gespannt, die Proteste gegen die Regierung dauern an. Italien zahlt Libyen eine Entschädigung für Verfehlungen während der Kolonialzeit und erwartet im Gegenzug libysche Maßnahmen gegen Bootsflüchtlinge. Dann ein Blick nach Gaza, Gespräch mit einer Kollegin, die sich auf Märkten, in Haushalten und Gefängnissen informiert hat über das Leben unter der Kontrolle der Hamas und in Umklammerung durch Israel. Schließlich ein Aktienindex, der bei allen Turbulenzen aufwärts zeigt. Nicht steil, aber immerhin. Wir reden von Nebenwerten. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Herbert Ming.
Die CVP Schweiz will die Volksschule stärken. Die Delegierten haben in Basel einstimmig ein Positionspapier verabschiedet. Dieses verlangt unter anderem Sprachtests im Vorschulalter, aussagekräftigere Abschlussdiplome und mehr Kompetenzen für Schulleitungen. Obligatorien für sprachliche Frühförderung sollen möglich sein. Zu reden gab, ob Eltern innerhalb der öffentlichen Schule den Schulstandort wählen dürfen sollen. Die freie Schulwahl gefährde den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Schulqualität, warnte etwa der Aargauer Bildungsdirektor Rainer Huber. Die Delegiertenversammlung entschied sich für Pilotversuche, welche die Kantone innerhalb der öffentlichen Schule durchführen können. In dem CVP-Papier verankert ist auch die Unterstützung für das Schulharmonisierungsprojekt HARMOS. Mit nur einer Gegenstimme sprachen sich die CVP-Delegierten für die Weiterführung der Personenfreizügigkeit mit den EU-Ländern aus, auch wenn das Referendum dagegen noch nicht steht. In Thailand ist die Lage nach tagelangen massiven Protesten weiterhin angespannt. Der kritisierte Ministerpräsident Samak hat in einem Gespräch König Bhumipol über die Lage unterrichtet. Der König hat zwar keine politische Funktion, doch sitzt der 80-Jährige seit mehr als 60 Jahren auf dem Thron und hat bei politischen Krisen schon mehrmals einen Ausweg gewiesen. Italien anerkennt Fehler und Verfehlungen während seiner jahrzehntelangen Kolonialzeit in Libyen. Es wird seine ehemalige Kolonie finanziell entschädigen und das mit 3,4 Milliarden Euro. Die Summe soll auf 25 Jahre verteilt bezahlt werden, und zwar in Form von Investitionen in die Infrastruktur, zum Beispiel für eine Autobahn entlang der Küste. Italiens Ministerpräsident Berlusconi und Libyens Staatschef Gaddafi haben in Benghazi ein solches Abkommen unterzeichnet. Italien erwartet im Gegenzug von Libyen, dass es strenger gegen Personen vorgeht, die von Libyen aus versuchen, illegal nach Italien zu gelangen. Russlands Präsident Dmitri Medvedev hat sich trotz des Streites um den Südkaukasus für einen konstruktiven Dialog seines Landes mit der EU ausgesprochen. Der Kreml-Chef habe dies dem britischen Premierminister Gordon Brown in einem Telefongespräch versichert, meldet die russische Agentur Interfax. Russland wünsche sich im Konfliktgebiet den Einsatz von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Medvedev warf der georgischen Führung erneut vor, sie habe den Krieg im Südkaukasus begonnen. Im deutschen Bundesland Hessen zeigt sich die Partei Die Linke grundsätzlich bereit, eine rot-grüne Minderheitsregierung zu unterstützen. Das hat der Landesparteitag der Linken mit großer Mehrheit beschlossen. Zwar gebe es gravierende Differenzen zu den Sozialdemokraten und den Grünen, aber im Vordergrund stehe die Ablösung von CDU-Ministerpräsident Roland Koch. Es gebe daher keinen anderen Weg als eine Regierung unter Führung der SPD-Landeschefin Andrea Ypsilanti. Eine Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und der Linken ist auch innerhalb der SPD umstritten. Bei einem Anschlag im Zentrum der sri-lankischen Hauptstadt Colombo sind mindestens 45 Menschen verwundet worden. Die Militärführung macht dafür die Rebellen der Befreiungstiger von Tamilelam verantwortlich. Sie seien verzweifelt wegen ihrer Niederlagen an der Front im Norden und nehmen deshalb Zivilpersonen ins Visier, erklärte ein Militärsprecher. Die Regierungstruppen haben in den letzten Monaten mehrere Rebellenlager erobert und größere Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht. Das neue Zuger Kantonsspital hat seinen neuen Sitz in Baar bezogen. Am Morgen wurden 68 Patienten sowie Operationseinrichtungen vom alten Standort in Zug nach Baar verlegt. Alles lief plangemäß, 900 Personen halfen beim Umzug. Das neue Zuger Kantonsspital hat 184 Betten. Die Kosten betragen gut 170 Millionen für den Bau. Auf dem Militärflugplatz Dübendorf warten bereits Abertausende auf das abendliche Konzert der 50-jährigen Pop-Ikone Madonna. Insgesamt werden über 70.000 Fans erwartet. Die Madonna-Show dürfte zum größten Rockkonzert werden, das je in der Schweiz über die Bühne ging. Das Budget des Anlasses beträgt 13 Millionen Franken. Wie beim Rolling Stones-Konzert am gleichen Ort vor 2 Jahren beehrt die Fliegerstaffel Patrouille Suisse den Anlass. Die ehemalige Präsidentin Irlands und frühere UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Mary Robinson hat in St. Gallen den Prix de Génération erhalten. Robinson wurde damit für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Menschenrechte und gegen Diskriminierung geehrt. Mit dem Prix de Génération werden Persönlichkeiten gewürdigt, die sich in Alters- und Generationenfragen verdient gemacht haben. Der Preis wurde zum Abschluss des Demografie-Weltkongresses verliehen. 600 Experten aus Politik, Wirtschaft und befassten sich an der Universität St. Gallen mit Fragen des demografischen Wandels. Der Schweizer Autor Thomas Hürlimann ist mit dem Gerolin-Schlegel-Preis der Stadt Jena ausgezeichnet worden. Hürlimann erhält die Auszeichnung für sein Essay «L'esprit de l'escalier» – «Über die Treppe». Die Stadt Jena vergibt den Preis alle 3 Jahre für herausragende Leistungen im Feuilleton und Essay. Jetzt zum Sport. Da hat ein Schweizer, der nicht nach Peking an die Olympischen Spiele fahren durfte, für einen Exploit gesorgt, wie uns jetzt Rachel Müritz zu berichten weiß.
Der Mountainbiker Ralf Neff hat das Weltcuprennen von Canberra gewonnen. Eine gelungene Revanche also für die Nicht-Selektion für die Olympischen Spiele. Die weiteren Schweizer fuhren ein unterschiedlich gutes Rennen. Florian Vogel wurde 4., der Olympiadritte Nino Schurter 8. und Christoph Sauser 11. Schurter und Sauser hatten jedoch Defekte an ihren Mountainbikes zu beklagen. Der Schweizer TÜV-Fahrer Tom Lüthi startet morgen beim Grand Prix von San Marino aus der 2. Startreihe. Im Qualifying der 250er-Klasse belegte er den 6. Platz. Im Fußballspitzenkampf zwischen Aarau und Basel steht es nach 22 Minuten 0:0. Und auch im anderen Super League-Spiel Luzern gegen Sion ist noch kein Tor gefallen.
Das Wetter bis morgen Sonntagabend. Im Norden liegen am Vormittag noch einige Nebel- und oder Hochnebelfelder, dann ist es oft sonnig. Tagsüber ziehen Wolkenfelder auf und vor allem in den Bergen gibt es lokale Schauer oder Gewitter. Im Süden hat es mehr Wolken und es wird bereits am Vormittag stellenweise nass. Tagsüber gibt es aber auch längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen in der ganzen Schweiz auf rund 27 Grad. Am Montag ist es erst wechselhaft mit einigen Schauern beidseits der Alpen. Am Nachmittag wird es aus Westen aber wieder freundlicher, die Temperaturen dann zwischen 23 und 26 Grad.
Die freie Wahl soll nicht Schule machen. Die CVP nimmt überraschend und klar Stellung in der Erziehungspolitik. Das Leben in Gaza dürfte nicht leichter werden, der Augenschein unter 1,5 Millionen Eingeschlossenen. Die alten Blöcke dürften wieder sichtbar werden. Besonders im Nahen Osten findet Russland nach dem Georgienkraftakt neue, alte Bewunderer. Und ein Aktienindex, der zulegt längerfristig. Die 50 meistgehandelten Nebenwerte. Nicht spektakulär, aber stabil. Echo der Zeit. Sollen Eltern unabhängig von ihren finanziellen Verhältnissen frei entscheiden können, ob sie ihr Kind in die öffentliche oder in eine private Schule schicken. Die CVP diskutierte seit Wochen über diese Frage. Heute an der Delegiertenversammlung in Basel musste die Antwort kommen. Die CVP sagt Nein zur freien Schulwahl. Dieser Entscheid, speziell seine Klarheit, überrascht. Auch in der CVP. Aus Basel Monika Binotto.
Es war ein Aufatmen für viele Bildungspolitiker der CVP heute Nachmittag, als sich die Delegierten klar gegen die freie Schulwahl aussprachen. Die CVP hatte in den letzten Wochen von sich reden gemacht, weil sie plötzlich Sympathien für die freie Schulwahl entwickelt hatte. Das freute die Elternlobby, die in verschiedenen Kantonen Initiativen zur freien Schulwahl lanciert. Heute war die Präsidentin der Elternlobby Pia Amacher auch in Basel und warb mit ihren Mitstreitern bei den CVP-Delegierten nochmals kurz vor Veranstaltungsbeginn für die freie Schulwahl.
Ich erhoffe mir sehr viel, weil die CVP eine Familienpartei ist und sich eigentlich für die Familien einsetzen sollte.
Die wenigsten Delegierten ließen sich allerdings von der Elternlobby-Broschüre beeindrucken. Aber der Parteivorstand drang hart um eine klare Position. Erst über Nacht habe sich die Situation geklärt, sagt Rainer Huber, Regierungsrat aus dem Kanton Aargau, der bei den Diskussionen dabei war.
Gestern in einem 40-köpfigen Vorstand wurde sehr lange diskutiert darüber, sehr kontrovers. Und anscheinend haben sich doch über Nacht die Stimmen geklärt und man hat miteinander Gespräche weitergeführt. Und das ist Demokratie. Ich finde es eine gute Entwicklung.
Vor allem Vertreter aus den Kantonen Graubünden und Waadt und aus der Innerschweiz hätten sich gegen ein kategorisches Nein zur freien Schulwahl gesperrt. Diese Kantone hätten beispielsweise mit katholischen Privatschulen, die sie anerkennen und unterstützen, seit Jahrzehnten gute Erfahrungen gemacht. Heute an der Delegiertenversammlung meldete sich aber niemand aus diesen Kantonen zu Wort. Und auch CVP-Nationalrat Gerhard Pfister, der Präsident des Verbands der Schweizerischen Privatschulen ist und sich im Vorfeld deutlich für ein Ja zur freien Schulwahl ausgesprochen hatte, meldete sich nicht. Dafür gab es alle Argumente gegen die freie Schulwahl zu hören, so zum Beispiel von Bildungspolitikerin Kathi Riekling.
Wir können keine freie Schulwahl garantieren. Es ist zu teuer, es ist auch nicht sozial. Es würde genau diese Kinder privilegieren, die sonst schon privilegiert sind. Und es würde auch die soziale Durchmischung nicht bringen, die wir unbedingt wollen. Früher war es das Militär, heute ist es nur noch die Volksschule, die wirklich Kinder aus allen Schichten schlussendlich zusammenbringt.
Und Patrice Gliva, Direktor der Pädagogischen Hochschule Wallis, fand zusätzlich:
Vous connaissez peut-être 4x4 mit dem großen Jeep. Diese Leute, die einfach die Kinder in die Schule bringen mit dem großen Auto. Stellen Sie sich vor, wenn man da eine freie Wahl hat, dann hätte man ein Theater mit den Autos, die noch weiterfahren würden. Und so weiter, und so weiter, und so weiter.
Am Ende fiel das Nein zur freien Schulwahl klar und deutlich. Parteipräsident Christoph Darbele konnte zusammen mit Bundesrätin Doris Leuthard erleichtert feststellen:
Es ist ziemlich klar, sagt die Bundesrätin, das stimmt.
Und damit zeigt sich nun folgendes Bild. Die Elternlobby kann nur noch auf die Unterstützung der SVP hoffen, die bereits Sympathie signalisiert hat. Die FDP ist zwar auch für die freie Schulwahl, aber nur innerhalb der öffentlichen Schule. SP und ab heute auch CVP sind dagegen.
Inland-Redaktorin Monika Binotto berichtete von der CVP-Delegiertenversammlung in Basel. Zum ersten Mal seit einem Jahr ging heute die Grenze zu Gaza auf, allerdings nur einen ganz schmalen Spalt weit. Einige hundert, vor allem Ägypter, durften aus Gaza raus, einige hundert, vor allem Menschen aus Gaza selber, durften aus Ägypten rein. Hinein in diesen winzigen Streifen Land, 40 mal 10 Kilometer, in welchem 1,5 Millionen Menschen leben. Ihre Bewegungen nach außen werden von Israel kontrolliert und verunmöglicht. Ihr Leben im Innern wird kontrolliert von der Hamas. Und die internationale Gemeinschaft zieht ihren Boykott gegen die Hamas und damit gegen Gaza weiterhin durch. Die Journalistin Karin Wenger bereist die palästinensischen Gebiete regelmäßig. Sie hat eben wieder eine Woche im Gazastreifen verbracht. Ich fragte sie, ist es dort in letzter Zeit effektiv ruhiger geworden oder hören wir einfach nicht mehr hin?
Nein, es stimmt schon. Es ist ruhiger geworden seit dem Waffenstillstand. Aber der Waffenstillstand hat ansonsten nicht sehr viele Verbesserungen gebracht.
Das heißt, es kommen noch immer zu wenig Güter rein. Fehlt es an allem oder werden nur gewisse Güter nicht reingelassen?
Nein, es ist ein sehr selektiver Import. Also es hat beispielsweise genügend Nahrungsmittel, aber die Produkte sind extrem überteuert, dass die verarmte Bevölkerung die kaum mehr kaufen kann. Was reinkommt, zum Beispiel jetzt im Juni kommen 5000 Lastwagenladungen rein mit Sand-Kies-Mischung. Es fehlt aber weiterhin an Zement und Eisen. Das bedeutet, dass auch weiterhin die Häuser nicht gebaut werden. Auch Treibstoff ist viel zu wenig vorhanden. Die Kläranlagen können nicht genügend verarbeiten. 70.000 Kubikmeter Wasser lassen sie immer noch ungereinigt ins Meer fließen.
Und wenn die Israelis Nahrungsmittel hineinlassen, aber nur sehr teuer, wenn sie gewisse Baumaterialien nicht reinlassen, aber andere wohl, wenn sie nicht genügend Treibstoff reinlassen, was ist der Grund?
Der Grund ist, dass der Boykott weiterhin aufrechterhalten wird. Also und die Nahrungsmittel sind vor allem teuer, weil nicht genügend vorhanden sind. Das ist eine Frage Nachfrage und Angebot. Aber der Boykott soll weiterhin aufrechterhalten werden.
Nun heißt es kommen Güter auf anderen Wegen herein. Man hört auch immer wieder von diesen berühmten Schmugglertunnels, die manchmal dann auch einstürzen. Ist das ein zweiter Weg, über den Güter nach Gaza hereinkommen?
Ja, es hat sich eine regelrechte Wirtschaft durch die Schmuggeltunnels entwickelt. Es gibt ca. 200 bis 300 solche Schmugglertunnels. Ich war beispielsweise in einem Kleiderladen. 70% der ganzen Kleider und Schuhe, die da waren, die kamen durch die Tunnels von Ägypten. Es wird alles geschmuggelt. Es wird Zigaretten geschmuggelt, Kühlschränke, Schokolade, Benzin, Geld, Waffen, Sprengstoff. Also es wird wirklich alles geschmuggelt. Alkohol und Drogen nicht mehr, seit die Hamas das Ruder übernommen hat.
Wer kontrolliert diesen Schmuggel? Wer verdient von diesem Schmuggel und mit welchen Folgen?
Es sind große Familien, Pharmafamilien aus Rafah, also aus dem Grenzgebiet mit Ägypten. Es ist aber auch die Hamas. Und die, gerade die Familien, die sind extrem reich geworden mit diesen Tunnels.
Sie haben von Sprengstoff und Waffen gesprochen, die da reinkommen. In welchen Quantitäten?
Ich weiß es nicht. Also das sind alles Schätzungen. Darüber wird nicht gesprochen. Also das heißt, die Hamas sagt zwar, ja, es stimmt. Und ich habe auch solche... Ich habe Dschihad-Kämpfer besucht, die auch gesagt haben, ihre Materialien kommen durch die Schmugglertunnels, aber wie viel das ist, ich weiß es nicht.
Wie ist denn die Lage auf der Straße? Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, es sei ruhiger geworden? Ist das ein normaler Alltag, der da stattfindet, oder stehen da Bewaffnete herum an jeder Ecke?
Es ist im Vergleich zu 2-3 Monaten hat es ein bisschen mehr Autos, jetzt auch wegen dem Benzin. Was die Sicherheit anbelangt, es stehen nicht überall Checkpoints, man muss das sich nicht so vorstellen, aber es herrscht eine Art vorauseilender Gehorsam in der Bevölkerung. Also die Qassam-Brigaden, der militante Arm der Hamas, die haben einige Male sehr, sehr hart durchgegriffen und seither herrscht Ruhe und Ordnung.
In dieser Situation, die Sie eben geschildert haben, wo Ruhe herrscht, weil Hamas die brutal zugeschlagen hat gegen Fatah-Leute, in dieser Situation ist jetzt einfach ein Stillstand oder bewegt sich da langsam was zwischen diesen beiden Parteien, Fatah und Hamas?
Nein, es bewegt sich überhaupt nichts. Es bewegt sich etwas, wenn man das infantile Spiel anschaut von Rache und Vergeltung. Das ist, was sich bewegt im Moment. Und das bewegt sich, seit Hamas gewählt wurde in die Regierung, viel verstärkter noch, seit Hamas den Gazastreifen übernommen hat. Und das hat sich jetzt in den letzten Monaten wirklich hochgeschaukelt. Also beispielsweise die Fatah im Westjordanland alle Hamas-Zeitungen verboten, hat auch Organisationen, 103 Organisationen geschlossen. Auf der anderen Seite wiederum hat die Hamas im Gazastreifen 152 Fatah-Organisationen geschlossen. Jetzt gibt es politische Gefangene. Im Westjordanland sind es ca. 100 Hamas-Leute, das sind Lehrer, Studenten, religiöse Führer. Und dann wiederum im Gazastreifen hat es 19 Fatah-Führer, die verhaftet wurden und im Gefängnis sind. Ich habe diese Leute besucht. In einer Zelle saß der Gouverneur von Khan Yunis, der Gouverneur von Gaza, der Fatah-Sprecher. Die waren alle sehr gut behandelt, also man hat sie ordentlich behandelt, aber nichtsdestotrotz, das sind politische Gefangene und die sind als Faustpfand, werden jetzt festgehalten und benutzt.
Das heißt, Fatah und Hamas sind zwei Parteien bei den Palästinensern, die sich gegenseitig bei der Gurgel halten, und da bewegt sich nichts mehr. Da ist ja politisch auch sonst nicht mehr möglich.
Absolut, absolut. Also eigentlich müsste man sagen, Israel ist die große Gewinnerin in diesem ganzen Spiel. Früher war es Israel, die diesen Staat Palästina blockiert hat mit dem Siedlungsausbau. Heute sind es ganz klar auch die palästinensischen Parteien. Also es gibt heute zwei komplett getrennte Territorien, zwei Polizeikräfte, zwei Gerichte und keine Kommunikation. Und das, man kann das so erklären, dass Hamas jetzt gefangen gefunden hat an seinem Territorium, seinem kleinen Emirat im Gazastreifen, das ist komplett kontrolliert. Fatah ihrerseits wiederum kontrolliert mit Hilfe der Europäer und Amerika das Westjordanland. Und ja, es fällt ganz, ganz einfach an politischem Willen beider Parteien.
Was ist der Ausweg? Also wer könnte wie Bewegung in all diese Fronten bringen? Denn der Zustand für die Zivilbevölkerung ist ja nach wie vor unerträglich.
Man muss sehen, dass beide Parteien, sowohl Fatah als Hamas, die sind vom Ausland abhängig, von der finanziellen Unterstützung, von der moralischen Unterstützung. Und diese ausländischen Kräfte, jetzt beispielsweise im Falle von Fatah und der Regierung in Ramallah, ist das Europa, ist das Amerika, da müsste ein Umdenken stattfinden in dieser Boykottstrategie. Weil, also um ein Beispiel zu nehmen wieder, die Gelder von Europa, die nach Ramallah fließen, die werden zum Teil, oder zu einem großen Teil darauf verwendet, die Angestelltenpalästinensischen Autonomiebehörde im Gazastreifen zu finanzieren. Und zwar nicht, dass die an die Arbeit gehen, sondern dass die aus Boykott gegenüber der Hamas zu Hause bleiben. Das hat dazu geführt, dass die Hamas alle Stellen mit ihren eigenen Leuten besetzt hat und jetzt auch wieder gestärkt ist.
Das heißt, die Boykottpolitik Europas hat unter dem Strich die Hamas im Gaza gestärkt.
Genau, so kann man das sagen.
Karin Wenger. Gaza, der Umgang mit dieser Hamas, ist nicht das einzige größere diplomatische Problem im Nahen Osten. Ein neues kristallisiert sich heraus. Die arabische Welt reagiert entweder zurückhaltend oder sogar positiv auf die russische Kraftmeierei in Georgien. Vor allem Syrien versucht Russland und sein neues Rollenverständnis für das eigene Interesse zu nutzen, wie das früher schon mal der Fall war. Irene Meyer.
Da reiben sich manche im Westen erstaunt die Augen. Nur ein paar Wochen ist es her, seit der aus dem westlichen Dunstkreis verstoßene syrische Präsident Bashar al-Assad im Pariser Élysée über den roten Teppich schritt und seine Wiederannäherung an Europa, die der französische Präsident Sarkozy initiierte, sichtlich genoss. Und jetzt löst derselbe Assad große Irritation aus. Kühn wirft er sich dem russischen Premier Putin an den Hals und scheut kein Pathos um die syrisch-russische Freundschaft, ausgerechnet vor dem Hintergrund des Georgien-Konfliktes zu preisen und zu stärken. Von Seelenverwandtschaft zwischen Moskau und Damaskus ist die Rede und von handfesten Geschäften. Syrien will mehr Waffen aus Moskau, Flugabwehrsysteme und Flugzeuge und bietet Moskau im Gegenzug quasi freie Fahrt und Hand im Mittelmeerhafen von Tartus an. Ja, es gibt sogar die Idee, russische Iskander-Raketen auf syrischem Boden zu stationieren, symmetrisch zur geplanten US-Raketenstationierung in Polen. Inzwischen wurde dies offiziell dementiert, wohl auch aus russischer Rücksicht auf Israel und weil Assad es mit den USA nicht ganz verderben will. Denn sein gegenwärtiger Balanceakt ist riskant, steht aber durchaus in syrischer Tradition. Schon Bashars Vater Hafez setzte seine Interessen durch und hielt sich alle Optionen offen, indem er eine scheinbar widersprüchliche Politik betrieb und gegensätzliche diplomatische Offensiven startete. So tut es nun auch der Sohn. Mit russischer Aufrüstung erhofft er sich eine bessere Position gegenüber Israel in den geheimen Friedensverhandlungen, vor allem, weil er nicht weiß, was nach dem absehbaren Rücktritt des israelischen Premiers Olmert geschieht. Und er unterstreicht gegenüber dem Westen und vor allem den USA, wie gefährlich es ist, ihn zu isolieren. Assad, so glauben Kenner der syrischen Szene, sucht in Moskau eine Art Schutzmacht und einen Ausweg, falls er am Schluss zwischen Israel und dem Iran gefangen sein sollte. Russland könnte somit Syriens Alternative zum Iran werden. Nicht, dass Assad die Verbindung zu Teheran auf Geheiß des Westens kappen wird, aber längerfristig verbindet ihn zu wenig mit dem Iran und die Verhandlungen mit Israel belasten das gegenseitige Verhältnis. Auf der anderen Seite kommen Putin und Russland Syriens Freundschaftsbezeugungen sehr gelegen. Russland will im Nahen Osten wieder mehr Einfluss gewinnen und stellt zufrieden fest, dass die arabische Welt mehrheitlich positiv auf sein Vorgehen in Georgien reagiert. Auch die islamistische Hisbollah im Libanon. Sie rechnet ebenfalls mit mehr Waffen und diplomatischer Unterstützung von Moskau. Der georgische Präsident Saakaschwili wird von manchen im Nahen Osten als eine Art Marionette gesehen, die vor allem von den USA und auch von Israel vorbehaltlos gestützt wurde. Und es sind nicht nur die bekannten arabischen Hardliner wie Syrien, Libyen, Hamas und Hisbollah, die sich mit Russland solidarisieren. Nein, sogar der eng mit den USA verbündete jordanische König ruft zu Hilfslieferungen für Südossetien auf. Je weiter sich der Graben zwischen Russland und dem Westen auftut, umso offensiver könnte sich Moskau um Amerikas Verbündete im Nahen Osten bemühen. Arabische Politikwissenschaftler und Journalisten sprechen von einem strategischen Wettbewerb zwischen Moskau und Washington, der sich in der Region als neue Version des Kalten Krieges niederschlagen könnte.
Seit gut einem Jahr, seit dem Beginn der US-Immobilienkrise, kennen die Aktienkurse fast nur noch eine Richtung: abwärts. Betroffen von der Börsenbäße sind vor allem Finanztitel und internationale Großunternehmen. Die Aktien kleinerer Firmen, die zumeist nicht an der offiziellen Börse gehandelt werden, haben sich erstaunlich gut gehalten. Barbara Wittmer, Nebenwerte.
Bergbahnen, Regionalbanken oder Familienunternehmen sind zwar häufig Aktiengesellschaften, an der offiziellen Schweizer Börse SWX sind sie aber nicht kotiert. Denn für kleine Firmen ist dies häufig zu teuer und zu aufwendig. Ihre Aktien werden deshalb, wenn überhaupt, außerbörslich gehandelt. Und die Kurse dieser Titel führen weitgehend ein Eigenleben, beobachtet Rolf Bigler. Er ist bei der Berner Kantonalbank Spezialist für solche Nebenwerte.
Ich habe schon viele Krisen erlebt an der Börse und bis jetzt hat es noch nie, fast nie, irgendeine einer Form ein Anzeichen gegeben, dass diese kleinen Märkte sich total den großen anpassen. Ich bin überzeugt und glaube, dass der Anleger in diesen kleinen Märkten sicher besser schlafen kann.
Denn in der aktuellen Finanzmarktkrise zeige sich einmal mehr, dass die Börsenschwergewichte die Kursentwicklung der kleinen Nebenwerte kaum beeinflussen. Der Grund, wer Nebenwerte kauft, erwirbt häufig Liebhaberpapiere wie Schildhornbahn, NZZ oder Hotel Victoria Jungfrau. Diese Titel bleiben dann meist jahrelang in den Portfolios und überstehen dort Börsenturbulenzen vergleichsweise unbeschadet, erklärt Rolf Bigler.
Die Indexe haben sich sehr positiv entwickelt. Klar kann man sagen, dass sie nicht gerade fest zugelegt haben, aber sie sind sehr stabil.
So hat beispielsweise der neu geschaffene Index der 50 meistgehandelten Nebenwerte seit Anfang Jahr 0,5% zugelegt. Im gleichen Zeitraum hatte SMI, das Börsenbarometer der größten Schweizer Firmen, fast 15% eingebüßt. Bei den Nebenwerten gut gehalten haben sich insbesondere die Regionalbanken.
Im Gegensatz zu dem, was wir weltweit gesehen haben, sind doch diese vielen Banken, die wir in der Schweiz haben, ich spreche vor allem von den Regionalbanken, die zum Teil sehr gute Avancen hatten und wir haben dort nach wie vor eine große Fantasie von Fusionen, von eventuellen Bankübernahmen. Dieses Segment hat sehr gut performt.
Und liege nach wie vor im Trend. Der Preis für die vergleichsweise gute Kursentwicklung bei den Nebenwerten ist ein nicht gerade transparenter Handel. Bis sich Angebot und Nachfrage finden, kann es dauern. Dieser Mangel wird aber zusehends entschärft. Mit elektronischen Handelsplattformen, beispielsweise jene der Kantonalbanken von Bern und von Zürich. Diese Nebenwertbörsen bringen Käufer und Verkäufer kleiner Titel zusammen und beleben so das Geschäft. Die Folge: vermehrt treten neue Investoren auf, unter anderem auch Pensionskassen. Rolf Bigler von der Berner Kantonalbank ist deshalb optimistisch.
Grundsätzlich erwarte ich in den nächsten Monaten trotz eventuellen Konjunkturveränderungen in der Schweiz ein stabiles Wachstum.
Die steigende Nachfrage nach Nebenwerten stützt ihre Kurse. Damit geht allerdings ein Risiko einher. Denn es kann sein, dass die neuen Anleger weniger treu sind, als es die bisherigen waren und dass sie sich von den kleinen Aktien verabschieden, sobald es bei den Blue Chips wieder einmal besser aussieht. Den Schaden hätten die Nebenwerte.
Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer über die anderen Aktienwerte, die Nebenwerte. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger. Für die Nachrichten Christian Lüscher. Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.